الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. صدق الله العلي العظيم.
Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, des sich Erbarmenden, des Barmherzigen. O ihr, die ihr glaubend wurdet, erhebt euch stets für Recht und Gerechtigkeit, bezeugt für Gott gemäß seinem Gebot, auch wenn es zu eurem Schaden oder dem eures Vaters, eurer Mutter oder der euch Nahestehenden wäre, seien sie arm oder reich. Wenn ihr Zeugnis ablegt, so sei eure Aussage unbeeinflusst von Rücksichten ihnen gegenüber. Gott ist sicherlich geeigneter, ihre Rechte zu schützen. Lasst euch also nicht von persönlichen Gefühlen und Wünschen leiten, damit ihr nicht gegen Recht und Wahrheit bezeugt und abirrt. Und wenn ihr die Wahrheit entstellt oder aber verhehlt, nun, Gott weiß, was ihr tut.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen, guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastore.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastore.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Mittwoch, dem 3. Dezember 2025, gleich dem 12. Asar 1404 nach iranischem Sonnenkalender. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Rehane, daheim und in der Gesellschaft. Anschließend geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Iranische Architektur. Zum Abschluss hören Sie unsere Sendung Der Hijab, schöne Hülle für die weibliche Persönlichkeit. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Rehane, daheim und in der Gesellschaft. Bleiben Sie dran! Liebe Hörerfreunde, wir begrüßen Sie zum zweiten Teil unserer neuen Sendereihe zum Thema Die Frau in Familie und Gesellschaft. Im ersten Teil haben wir bereits einen kurzen Blick auf die Lage der Frau im Römischen Reich und im antiken Griechenland geworfen. Dieses Mal wollen wir uns noch etwas genauer mit der Situation der Frau im antiken Griechenland befassen. Das antike Griechenland umfasst vor allen Dingen den Zeitraum von 800 bis 500 vor Christus. Im 8. Jahrhundert vor Christus war die Stadt Athen eine der ältesten Städte. Viele betrachten das antike Griechenland als Begründer der Demokratie. Diese Zivilisation hat viele Philosophen hervorgebracht. Doch die Frauen fanden in dieser Zivilisation kaum Beachtung. Die Athener handelten mit den Frauen, als wären sie eine Ware. Der Preis für eine Frau war ausgesprochen niedrig. Sie war so wenig wert, dass sie zum Erbgut eines Verstorbenen zählte oder testamentarisch einer anderen Person überlassen wurde. Die Frauen hatten sich nur um den Haushalt und die Kindererziehung zu kümmern und mussten dem Manne dienen. Auch in den Häusern der Wohlhabenden, wo Sklavinnen sich um das Kochen, den Hausputz und das Wasserholen kümmerten, musste die Frau das Haus hüten und ihr wurde nicht erlaubt, einer Erwerbstätigkeit nachzugehen. In der Athener Gesellschaft hatten die Frauen kaum etwas zu sagen und wurden wenig beachtet, solange sie kein Kind erwarteten. Wenn eine Frau ein Kind gebar, brachte man es ihrem Ehemann. Gefiel diesem das Neugeborene, dann blieb es am Leben. Anderenfalls erwartete es ein gewaltsamer Tod. In Sparta fällte ein Ausschuss das Urteil über das Schicksal des Kindes. Der Säugling wurde von ihm begutachtet und es wurde überprüft, ob daraus einmal ein mutiger und kräftiger Soldat bzw. eine nützliche Frau werden würde oder nicht. Im antiken Athen konnte der Mann beliebig viele Frauen heiraten. Wollte eine Frau sich von ihrem Mann trennen, so hing das zum großen Teil von der Meinung des Mannes ab. Wenn ein Mann nicht mit seiner Frau zufrieden war oder sich, aus welchem Grund auch immer, von ihr trennen wollte, sprach er vor Zeugen die Scheidung aus oder schickte die Frau mit ihrer Aussteuer zu ihren Angehörigen zurück. Durch die Scheidung verlor die Frau jedes Anrecht auf ihre Kinder. Die Kinder blieben beim Vater.
Wenn die Frau die Scheidung wollte, musste sie erst die Zustimmung eines Agent, eines führenden Amtsträgers, einholen. Die Athenerin hatte kein Recht auf Eigentum, ihr ganzes Leben unterlag der Kontrolle von Männern. Der Ehemann einer Frau wurde Besitzer der ganzen Habe seiner Frau, und im Falle einer Scheidung ging dieses Hab und Gut auf den Vater des Mannes oder seinen nächsten Angehörigen über. Frauen, die einen Bruder hatten, erbten nichts von ihrem Vater, und selbst wenn sie keinen Bruder hatten und etwas erbten, war es gerade so viel wie die Aussteuer, die sie mit ins Haus des Ehemanns einbringen mussten. Wenn sie verheiratet waren, mussten sie ihr Erbe dem Ehemann überlassen und hatten nicht das Recht, es zu verwenden oder zu verkaufen. Athen war eine Agrargesellschaft und jeder Bürger hatte ein bestimmtes Eigentum. Aber die Frauen hatten nicht das Recht, Boden oder ein Ackerfeld zu besitzen. Jedes Kind gehörte nach der Geburt zur Familie ihres Ehemannes. Es galt als wichtig, dass jede Familie einen männlichen Erben hat. Die sozialen Rechte der Frauen waren im antiken Griechenland auch nur geringfügig. Sie durften nicht wählen und an der Verwaltung der Gesellschaft oder am Gesellschaftsleben teilhaben. Es war ihnen zum Beispiel untersagt, bei den Olympischen Spielen zuzuschauen. Der Grund war verständlich, denn die Sportler traten unbekleidet auf. Die Frauen durften nur bei religiösen Zeremonien, Festen und Trauerfeiern dabei sein. Es gab ein Fest namens Desmophorien, das verheiratete Frauen unter Ausschluss der Männer feierten. Sie brachten bei diesen Feiern ihren Göttern Opfer und Geschenke dar. Ein anderes Fest der Frauen hieß Halloa und wurde zu Ehren der Schutzgöttin des Ackerbaus, Demeter, gefeiert. Die Frauen spielten eine wichtige Rolle im Athener Religionsleben. Die Frauen im antiken Griechenland nahmen außerdem an Trauerzeremonien und Beerdigungen teil. Sie übernahmen eine wichtige Rolle bei der Vorbereitung zur Beisetzung. Beim letzten Geleit versprühten sie Wein. Nur bei diesem letzten Geleiten durften sie den Männern vorausgehen. Am dritten und neunten Tag der Trauerzeremonien bereiteten sie Speisen und Wein für die Erbauer der Grabstätte vor. Solon, ein berühmter Athener Staatsmann und Gesetzgeber in der ersten Hälfte des 6. Jahrhunderts vor Christus, führte ein Gesetz ein, mit dem verhütet wurde, dass die Frauen bei diesen Zeremonien mit unziemlicher Kleidung und unziemlichem Verhalten in Erscheinung traten. Das Beklagen und Verletzen eines Verstorbenen war danach nur noch begrenzt gestattet. Für die Athener bestand der einzige Nutzen der Frau darin, dass sie einen Sohn gebärt. Kam ein Sohn auf die Welt, wurde das Haus des Vaters mit einem Kranz aus Olivenzweigen geschmückt. Die Geburt eines Knaben gereichte zur Ehre. Doch wenn das Neugeborene ein Mädchen war, versteckte sich der Vater bekümmert vor den Leuten. In der Regel galt im antiken Griechenland ein weibliches Neugeborenes als Last für die Familie, während ein männlicher Nachkomme wegen seiner Fähigkeit, ein kräftiger Mann und Kämpfer zu werden, begeistert begrüßt wurde. Der angesehene Athener Lyriker Simonides beschrieb die Frauen als Tiere in Menschengestalt und als Ursprung von Aufruhr. Er behauptete, Frauen könnten ihre sexuellen Neigungen nicht zügeln und müssten zu ihrem eigenen Vorteil in ihre Grenzen verwiesen werden. Simonides meinte, die Frauen nehmen den Männern alles weg, sowohl ihre Potenz als auch ihre körperlichen Kräften. Sie verbrauchen ihre Nahrung und ihren Reichtum und sind Ausgangspunkt für jegliche Besudelung. Aber ohne sie geht die Gesellschaft zugrunde. Der ruhmreiche griechische Dramatiker Euripides verfasste im 5. Jahrhundert vor Christus die Tragödie Medea. Diese handelte von der Königstochter Medea, die sich grausam an ihrem Ehemann rächt, weil er sie verstoßen hat. Medea tötet dabei sogar ihre eigenen Kinder. In diesem Drama vertritt Euripides die Meinung, wenn Kinder auf einem anderen Wege als dem Geschlecht der Frau hervorgebracht werden könnten und es die Frauen nicht gäbe, fände der Mensch Rettung vor allen Übeln, denen er begegnet.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Ali Reza Eftekhari mit dem Titel Behisht Arezu, das heißt Wunschparadies.
گشایم سوی تو ای روی تو خندم چه گذار ای بهشت آرزو ای لاله رو تا بندر افسار ای نگاهت جور نوشه بزمه هستی
سر گشایم سوی تو، ای روی تو خندان چو گلزار، ای بهشت آرزو، ای لال رو تا بند رخسار، ای نگاهت جل نوشه بزم هستی، ای صفایت پرده پوش شور و مستی. به سوی تایت شما چو جانی، چو جان جهانی، کمال صفا بیا نظر کن به چمن، درخت گل ناز سمن، ببین به هر سو رخ گل شکفته در دشت و دمن. خوشان که در چنین هوا به روی ما جنبه ها کنت دست غم را جانش را کنت دست غم را جانش را.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Iranische Architektur.
Iranische Architektur.
Der bekannte iranische Wissenschaftler Mohammad Karim Pirnia hat wichtige Forschungen zur iranischen Architektur betrieben. Er gliedert die iranische Architekturgeschichte nach 6 Baustilen und bezeichnet den isfahanischen Baustil als den jüngsten von ihnen. Der isfahanische Baustil war vom 16. bis 19. Jahrhundert weit verbreitet. Im Gegensatz zu seinem Namen war nicht Isfahan, sondern Aserbaidschan der Ausgangspunkt. Doch in Isfahan wurden später die besten Beispiele für diesen Baustil erbaut. Im zentraliranischen Isfahan herrschten von 1502 bis 1736 die Safawiden. Aber sie waren aserischer Herkunft. Ihr Vorfahre war Sheikh Safieddin Ardabili, der im Nordwesten Irans in Aserbaidschan lebte. Sheikh Safieddin Ardabili war ein großer Mystiker und hatte viele Anhänger und Schüler. Der Begründer der Safawiden-Dynastie, Shah Ismail, war ein Enkelkind des Sheikh Safieddin. Er eroberte mehrere Gebiete und begann zu regieren. Unter Shah Ismail wurde die schiitische Glaubenslehre, die viele Anhänger im Iran hatte, zur Staatsreligion Irans erklärt. Die Safawiden gründeten nicht nur eine Nationalregierung, sondern verbreiteten auch die schiitische Religion, forderten das Handwerk im Inland und die Kunst, bauten die Handelswege aus und ließen viele Bauwerke errichten. In dieser Zeit begann ein wichtiger Wandel im Iran und dieser kam am meisten in Isfahan zur Geltung. Es entstanden große Bauwerke, Plätze, Brücken und Trauerhallen unter den Safawiden, die Isfahan zu ihrer Hauptstadt gewählt hatten. Isfahan wurde zu einer Musterstadt im Iran und im Orient. Wladimir Minorski, russischer Orientalist, betrachtet die Safawiden als die Vertreter der zweiten Welle von Turkmenen, welche hinsichtlich der Rasse und der sozialen Organisation iranische Tendenzen aufwiesen. Die Safawiden waren in Wahrheit Teil der türkischen Kulturtradition, die in allen Bereichen unter den Einfluss des iranischen Geistes gerieten. Der wichtigste Kunstzweig im Iran zur Zeit der Safawiden war die religiöse Architektur. Sie wurde von den Architekturregeln der Vorgeschichte beeinflusst. In dem Isfahaner Stil taucht daher wieder das Modell zentraler Innenhof mit 4 Vorterrassen an den Seiten auf. Die Gebäude wurden großräumig gebaut und machten den Weg für viele Neuerungen frei. Architektonische Elemente wurden symmetrisch wiederholt, zum Beispiel die spitz zulaufenden Torbögen, ausgefüllte und leere Räume fügten sich im Wechsel miteinander harmonisch zusammen und sorgten für Ausgewogenheit. Zwischenräumen waren zum Beispiel Gärten, Wasserbecken oder flache Innenhöfe, die von mehreren Bauten umgeben waren. Nach diesem Muster wurden auch Grabstätten und Paläste angelegt. Der Isfahana-Stil erlaubte wegen seiner Großflächigkeit, wie gesagt, die Erprobung von neuen architektonischen Räumen. Beeindruckend ist die Nutzung des natürlichen Lichtes. Ein anschauliches Beispiel sehen wir an der Bauweise der Isfahana Sheikh Lutfullah Moschee. Der Eingangsflur dieser Moschee mit seiner niedrigen Decke führt in den weiträumigen Gebetsraum hinein, über dem sich eine große Kuppel wölbt. Es ist einer der größten Gebetsräume mit Kuppelgewölbe im Iran. Diese Kuppel lässt das Sonnenlicht durch ein Netz von trapezförmigen Lücken einfallen und verteilt es über den ganzen Gebetssaal. Arthur Popp, der bekannte Orientalist, preist dieses Kuppelgewölbe als Spiegelung des nächtlichen Himmels. Typisch für den isfahanischen Stil ist die Einfachheit des Entwurfs und die Nutzung von einfachen geometrischen Formen und gebrochenen Linien. Der oserische Stil hatte unterdessen sehr komplizierte geometrische Entwürfe zugrunde gelegt. Kennzeichnend für den Isfahaner Stil sind die innenhohlen Kuppeln und die Verwendung von siebenfarbigen Kacheln. Vor allen Dingen wurde auch darauf Wert gelegt, nur das beste Baumaterial zu verwenden. Weiße glasierte Kacheln wurden in sieben Farben bemalt und dann im Brennofen glasiert. Entsprechend des Gesamtentwurfs wurden sie dann auf der Wand oder der Kuppel nebeneinander befestigt. Manchmal wurden auch Holzplatten verwendet, wie wir in der Djulfa-Kathedrale in Isfahan sehen. In diesem Gebäude wurden kleine Holzscheiben wie Fischschuppen nebeneinander an den Deckenrändern angeordnet. Die Hauptfarbe der Kacheln war meistens Ultramarin in mehreren Tönen von dunkel bis hellblau. Das Ultramarin lieferte der Lasurstein aus der Nähe von Kaushan. Das Bergwerk in Lojewald bei Kaushan, wo dieses Gestein gewonnen wurde, hielt jedoch einem Erdbeben nicht stand und deshalb ging die Verwendung von Ultramarin bei den Kacheln immer mehr zurück. Charakteristisch für den Isfahaner Stil sind auch kleine Fensterlücken über den Zimmereingängen und manchmal zu beiden Seiten, die dem Einlass von frischer Luft und dem Lichteinfall dienten. Ihr Rahmen bestand aus Gips, Ton oder Holz. In kühleren Gegenden wurden kleine bemalte Glasteile eingesetzt. Ein schönes Beispiel für diese Fensterchen sehen wir in dem Chinihane von Ardebil und in der Dulfa- und der Wangkirche in Isfahan. Dort sind auf buntem Glas schöne Malereien mit Fisch und Blumen und Vögelmotiven zu sehen. Häufig begegnen wir bei der Isfahaner Architektur auch den sogenannten Urussi-Fenstern. Es sind Gitterfenster, die nicht in einer Angel hängen, sondern zum Öffnen nach oben geschoben werden. Ihr Gitter wurde meist aus Holz angeliefert. Schöne Beispiele dafür finden wir in den Häusern in Isfahan, Kaushan und Yazd. Im Zusammenhang mit der isfahanischen Bauweise sind auch der Bau von Gärten und Gebäudeanlagen zu nennen. Die Großgärten ähnelten denen im Norden Irans und am Kaspischen Meer. Die Gebäude wurden in der Gartenmitte angelegt und ihre Dächer mit Tonplatten abgedeckt. Das Hauptgebäude wurde von Säulengängen oder Terrassen umsäumt. Ein typisches Beispiel für diese Gartenanlage nach isfahanischem Stil sind die Gärten von Chehel Sutun und Hasht Behisht in Isfahan. Auch in Städten wie Tabas und Behshahr und Mahan wurden Gartenanlagen in diesem Stil gebaut. Um diese Städte vor Angreifern zu sichern, ordneten die Safawidenkönige den Bau von festen staatlichen Bauwerken an. Garten- und Gebäudeanlagen in Städten wie Behshahr im Norden des Irans dienten im Herbst und im Winter den Safawidenherrscher als Wohnsitz. In späteren Programmen werden wir noch mehr über den Bau von Gebäude- und Gartenanlagen im Iran sprechen. Und damit ist unser dieswöchiger Beitrag über Architektur und Kultur Irans zu Ende.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Ehsane Fadoi mit dem Titel Dilbastegi-ha, auf Deutsch Zuneigungen.
Sereşke değildir ama mahnet Ze fotra miydir ama mahnet Ze çeşme del beran eşke beren çekildir ama mahnet Ve berge boğze baran der Ebre değildir ama mahnet دریای خروشان خاطری آشفت تر دارم چو مرغان اسیر در قفس سر زیر پر غم دل بستگی ها را به غم دل بسته می دانم دلا شکستگی ها را دل شکسته می دانم کرده در دلم ریشه عشقت جفا پیشه مه من بوده همیشه سنگ دشمن شیشه ز دریای خروشان خاطری آشفته تر دارم چو مرغان سیر در قفس سر زیر پر دارم
نه به جا شوق دویدن، نه به جان تا رسیدن، نرسیدن به امیدی، نه امیدی به رسیدن. غم دل بستگی ها را به من دل بست می داند، دل شکستگی ها را دل شکست می داند. کرده در دلم ریشه عشقت جفا پیشه، به من بوده همیشه سنگ دشمن شیشه. ز دریای خروشان خاطری آشفته تر دارم، چو مرغان اسیر در قفس سر زیر پر دارم.
Verehrte Damen und Herren, nun hören Sie unsere Sendung Der Hijab, schöne Hülle für die weibliche Persönlichkeit. Weiterhin guten Empfang.
In diesem Beitrag, liebe Hörerfreunde, möchten wir einige Fragen hinsichtlich des Hijabs beantworten. Dazu ziehen wir sachkundigen Rat heran. Die Frage der Bekleidungsform ist aus verschiedenen Winkeln betrachtet worden. Eine Frage lautet: Was spricht für den Hijab? In diesem Zusammenhang haben wir mit einem Geistlichen, der sowohl an der Universität als auch an den theologischen Hochschule unterrichtet, gesprochen. Hujjatul Islam Nasir John Nasiri nimmt die wie folgt Stellung: Ich bin der Ansicht, dass der Hijab eine geeignete Atmosphäre für die Frauen, die in Bereichen wie Politik, Kultur und Wirtschaft aktiv sein wollen, schafft. Aber solche Arbeitsbedingungen sind in einer Gesellschaft, in der der Freiheit keine Grenzen gesetzt werden und keine geeignete Bekleidung getragen wird, nicht gegeben. Eine Frau, die ihren Körper unverhüllt zeigt, wirkt anregend auf das andere Geschlecht und bremst die richtige Nutzung der in der Gesellschaft vorhandenen Kräfte und Fähigkeiten. In einem solchen Milieu achten die Männer nicht auf die wahren Fähigkeiten und Talente der Frau. Ihr Äußeres ruft die meiste Aufmerksamkeit hervor oder lenkt von den inneren Qualitäten der Frau ab. Natürlich können auch Frauen ohne den Hijab berufstätig sein. Es geht uns hier aber darum, die Folgen darzustellen, die das Fehlen eines Hijabs auf die Gesellschaft hat. Herr John Nasiri fährt fort: Wir sind der Überzeugung, in Gesellschaften, in denen die Frauen in geeigneter Bekleidung einer Tätigkeit außer Hause nachgehen, ist die Arbeitsleistung größer. Nicht nur das. Die moralischen Abweichungen hinsichtlich der Kontakte zwischen Männern und Frauen werden so gering wie möglich gehalten. Vor kurzem habe ich in der Zeitung gelesen, dass in den USA viele Angestellte am Arbeitsplatz sexuell belästigt werden. Manchmal kommen die Belästigungen von seitens der leitenden Kräfte und von ihren Vorgesetzten. Ich denke, wenn der Freiheit keine Grenzen gesetzt werden, erreicht der menschliche Vandalismus seinen Höhepunkt und die zunehmenden moralischen Abweichungen schaden der Gesellschaftsordnung, darunter auch der Familie, ernsthaft. Herr John Nessori sagt, einer der einleuchtenden Gründe für die Einhaltung des Bekleidungsgebotes Hijab ist der Schutz von Ehe und Familie und die Fortsetzung der Tradition von Heiraten. Er sagt, wenn eine material ausgerichtete Kultur herrscht, nutzen viele Frauen ihr schöneres Äußeres dazu, um auf den Arbeitsmarkt gut abzuschneiden. Dabei vergessen sie, dass ein solches Verhalten für Männer von Interesse ist, die seelisch krank und lüstern sind. Einige Männer befriedigen laut psychologischen Ergebnissen ihre sexuellen Bedürfnisse durch die Musterung der Frauen und den ungezwungenen Umgang mit ihnen. Dadurch, dass sich die Frau kostenlos zur Schau stellen und zwanglos Kontakt aufnehmen, nimmt das Interesse zur Übernahme von familiären Verantwortungen ab, weil die Männer nicht mehr zu heiraten brauchen und die Probleme eines gemeinsamen Lebens nicht mehr in Kauf nehmen müssen, wenn sie leicht an eine Frau herankommen. Wir beobachten heute im Westen, dass die Ehe ins Schwanken geraten ist. Die Scheidungen haben zugenommen und es besteht kein Interesse mehr an einer Heirat. Es lässt sich auch beispielsweise auf die homosexuellen Beziehungen hinweisen, die darauf zurückgehen, dass den Männern der natürliche Drang zu den Frauen fehlt. Der Islam hütet das geistige Kapital der Frauen und fordert ihre Mitbeteiligung an den gesellschaftlichen Entwicklung. Aber er ordnet das Hijab an, damit er die Frau an der Hervorhebung ihres Geschlechts hindert. Ich finde dieses Argument für die Körperbedeckung logisch. Imam Ali a.s. salam sagt, die größte Zierde für die Frau ist Keuschheit und der Hijab ist eine schützende Hülle und Sphäre zur Respektierung der moralischen Unversehrtheit.
Herr John Nitter, Universitätsdozent, begründet die Beachtung des Hijab-Gebotes auch noch wie folgt. Die Beachtung des Hijabs hält die Frau von moralischen Fehltritten und Zügellosigkeit fern. Wenn wir die Gerichtsakten betrachten, stellen wir fest, dass bei Ehen, in denen es Zügellosigkeit gab und die Frau sich nicht vor den Blicken fremder Männer und dem Umgang mit lüsternen Menschen geschützt hat, die Scheidungszahlen hoch sind. Es lässt sich also sagen, dass durch das Fehlen des Hijabs der Zerfall von Familien mit zügelloser Freiheit beschleunigt wird. Wir möchten nun auch die Meinung von Frau Shahla Karimi hören. Sie ist Spezialistin für Herz- und Gefäßleiden. Wir fragten sie, ob das Hijab die Frauen daran hindert, gesellschaftlich tätig zu sein. Sie sagt, ich habe mir eine geeignete Hijab-Bekleidung ausgesucht. Von morgens, wenn ich das Haus verlasse, bis zum Krankenhaus, der Klinik und der Praxis, in der ich Patienten behandle, schafft diese Bekleidung für mich eine Art schützende Hülle, die mir den Kontakt mit anderen, wie zum Beispiel männlichen Ärzten und Fachleuten, sehr einfach macht. Diese Bekleidung behindert mich also keineswegs bei meiner Tätigkeit. Ich finde dies einen triftigen Grund für den Hijab. Der wichtigste Faktor für eine vermehrte Präsenz der Frauen in der Gesellschaft ist für mich, dass das Wissensniveau und das Bewusstsein der Frauen gestiegen ist. Frau Pockner-Hort hat im Fachfrauenstudium ihr Diplom erworben. Sie deutet auf den praktischen Wert des Hijab in unserer Zeit hin und sagt, die fehlende Körperbedeckung und der lockere Kontakt von Frauen und Männern hat dem Westen unangenehme Folgen gebracht. In den westlichen Gesellschaften hat man daraufhin durch Eröffnung von Frauenhäusern, durch weibliche Polizisten und auf weiteren Wegen versucht, den Machteinfluss der Frauen zu stärken und hat nicht beachtet, was die religiösen Lehren sagen. Aber in Gesellschaften, in denen die Frauen die Regeln der Körperbedeckung und einer sachlichen Beziehung zu fremden Männern beibehalten, sehen wir weniger moralische Deviationen. Frau Pockner-Hort weiter: Während des Sozialisierungsprozesses wird dem Einzelnen indirekt durch das Hijab klar, dass zwischen den beiden Geschlechtern Unterschiede bestehen und beide unterschiedliche Funktionen im Leben haben. Der Hijab zeigt der Frau, dass sie in einer Hülle der Schamhaftigkeit bleiben soll, um ihre Zukunft nützlicher zu gestalten. Frau Pockner-Hort sagt, ein einleuchtender Grund für den Hijab ist die Wahrung der gesellschaftlichen Werte. Diese Werte sind die elementarsten Faktoren einer Gesellschaftsordnung. Durch die Lenkung dieser Werte kann die Gesellschaft in Richtung Fortschritt gesteuert werden. In einer Gesellschaft, in der die Frauen Reize verdecken, lassen sie in Wahrheit die gesellschaftlichen und kulturellen Werte zum Vorschein treten. Vielleicht ist das gerade der Grund, weshalb wir im islamischen Gesellschaften sehen, dass die Frauen den Hijab begrüßen und bereit sind, zu seiner Wahrung einen hohen Preis zu bezahlen. Wir sehen ja, dass heute, trotz Verbote und Strafen, welche einige Regierungen für Frauen mit Hijab festgelegt haben, Musliminnen in Ländern wie der Türkei und Frankreich weiter ihren Hijab wahren.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pulse Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansur'un sesinden As suresinin tilavetini dinliyoruz.
Euzubillahimineşşeytanirracim.